Diese Geschichte hat Jesus erzählt. Und es gibt einen bemerkenswerten Unterschied zwischen der Geschichte, die Jesus erzählt, und der Geschichte, die uns jetzt gerade vorgetragen wurde. Ich meine damit nicht, dass es hier um eine ältere Tochter geht und in der Geschichte, die Jesus erzählt, um einen älteren Bruder, der zu Hause bleibt, sondern als Jesus diese Geschichte erzählt, dann lässt er das Ende offen. Er lässt den Vater eindringlich fragen, ob der ältere Sohn nicht mit ins Haus kommen will und ob er nicht mitfeiern will und teilhaben will an der Freude des Vaters. Und es ist so, als würde Jesus in diesem Moment seine Zuhörer mit dieser Frage im Herzen hinterlassen und letztlich seinen Zuhörern diese entscheidende Frage stellen: Wird der ältere Sohn, wird die ältere Tochter die Freude des Vaters über die Heimkehr des verlorenen Sohnes teilen oder nicht? Und ich möchte an dieser Fragestellung mit Ihnen einige Fragen stellen, euch einige Fragen stellen. Und ich mache das in der Du-Form, weil sich das besonders auch an euch richtet, die ihr die Jesus-Haus-WG mitmacht. Kannst du die Barmherzigkeit Gottes ertragen? Die erste Frage. Kannst du die Barmherzigkeit Gottes ertragen? Wenn ihr euch angeschaut habt, wie die Hanna in diesem Stück reagiert, und wenn ihr in der Bibel, in Lukas 15, euch das anschaut, ist das ganz vergleichbar mit dem älteren Bruder aus der Geschichte, die Jesus erzählt. Dann habt ihr vielleicht an manchen Stellen gedacht, ja, so ganz Unrecht hat die Hanna ja nicht. Das Erbe ist durchgebracht vom jüngeren Bruder, der weggelaufen ist von zu Hause, und sie scheint als Letzte zu erfahren, was hier eigentlich läuft. Sie kommt als Letzte dazu und wusste nichts von dieser Feier und der Heimkehr des Sohnes. Musste irgendwo wieder arbeiten, keiner hat ihr Bescheid gesagt. Warum hat eigentlich keiner eine SMS geschickt, fragen wir uns. Die Feier ist schon in vollem Gange. Und so ist es auch, als Jesus diese Geschichte erzählt, genauso schroff wie Hanna reagiert der ältere Bruder, fast respektlos gegenüber dem Vater. Er kritisiert den Vater, er äußert sich auch ganz abfällig über den Bruder. Und ganz wichtig, was wir hier im Theaterstück gesehen haben, er empfindet sich selbst und sie empfindet sich selbst in der Rolle eines Sklaven. Sie müssen für den Vater arbeiten. Und so charakterisiert Jesus die Frommen seiner Zeit, auch an anderer Stelle. Sie selbst hätten sich nicht so beschrieben. Sie hätten sich nicht so beschrieben, dass sie die Barmherzigkeit Gottes nicht ertragen können. Und Jesus sagt, daran, dass ihr euch nicht mitfreuen könnt an der Heimkehr des Verlorenen, der verlorenen Menschen um euch herum, auf. Daran kann ich sehen, dass euer Herz nicht bei mir ist. Dass ihr die Barmherzigkeit Gottes nicht ertragen könnt. Natürlich hätte Hanna und auch der ältere Bruder in der Vergleichsgeschichte von Jesus nicht gesagt, dass sie die Barmherzigkeit Gottes nicht ertragen können oder die Barmherzigkeit des Vaters nicht ertragen können. Für sie ist Gott einfach nur ungerecht. Das ist nicht im gleichen Maß, wie Gott seine Zuneigung zeigt. So scheint uns das manchmal. Denn wie ist das zu verstehen, dass der Vater dem Sohn, der weggelaufen ist und der eigentlich, als er von zu Hause weglief, sagte, Vater, am liebsten wollte ich, du wärst schon tot, denn das war das eigentliche Problem dieser Schenkung zu Lebzeiten, dass er das Geld ausgezahlt haben wollte, das hieß, dass er dem Vater eigentlich ins Gesicht schlägt und sagt, am liebsten wär's mir, du bist tot. Und ich frage mich, ob dir das vielleicht auch so geht, dass du dich manchmal von Gott ungerecht behandelt fühlst und denkst, andere haben eigentlich von Gott das bessere Teil erhalten, irgendwie mehr Zuneigung von Gott bekommen. Während du andere siehst, die vielleicht mit vollen Händen aus der Gnade Gottes schöpfen, hast du den Eindruck, du selbst musst dich immer mit so ein paar Tröpfchen zufrieden geben. Bei den anderen passieren Wunder, bei dir nicht. Andere erleben ganz, ganz tolle Dinge mit Jesus. Berichten vielleicht ganz mit strahlendem Gesicht davon und du selber denkst, ja schön, toll. Aber ich erfahre das nicht so. Und dann möchte ich mit der zweiten Frage dein Augenmerk noch weiter lenken. Siehst du, wie dir Gott entgegenkommt? Siehst du, wie dir Gott entgegenkommt? So ähnlich wie bei der Studentin, die zum zweiten Mal durch die gleiche Prüfung rasselt. Sie kommt aus der Prüfung raus und sagt, es musste ja so kommen. Der gleiche Saal, der gleiche Prüfer, dieselben Fragen. Sie hat nicht gemerkt, dass der Prüfer ihr damit entgegenkommen wollte. Und so ähnlich scheint mir das, fällt uns vielleicht gar nicht auf, dass Gott, so vielfältig wie Gott mit uns umgeht, auf uns ganz individuell zugeht und entgegenkommt. Manchmal haben wir den Eindruck, dass ein Mensch, der weit vielleicht vom Glauben entfernt, dann zum Glauben findet, dass Gott ihm ein ganz, ganz weites Stück entgegengekommen ist. Und bei anderen oder bei uns selber denken wir dann, naja, also ich habe da eigentlich gar nicht viel mit erlebt. Wenn wir in diese Geschichte hineinschauen, sehen wir, dass der Vater beiden Kindern gleich viel entgegenkommt. Ihr habt das bestimmt gemerkt. Der Vater geht hinaus und hält Ausschau nach seinem Sohn. Und als der kommt, geht er ihm entgegen. Und was macht er mit dem Älteren? Genau das Gleiche. Er verlässt die Feier, das Haus und sucht, wo sein älterer Sohn ist. Geht zu ihm, versucht ihn zu gewinnen, kommt ihm entgegen und sagt, du bist doch bei mir genauso willkommen. Und darum möchte ich das euch auch sagen, wenn du den Eindruck hast, dass Gott dir nicht entgegengekommen ist. Vielleicht wartest du auf bestimmte spektakuläre Erlebnisse oder ähnliches. Aber siehst du nicht, dass Jesus dir entgegengekommen ist? Vielleicht auf eine Art entgegengekommen ist, wie du das selber nicht so wertschätzen kannst. Entgegengekommen ist vielleicht durch deine Familie, dass das Menschen sind, die an Jesus glauben. Entgegengekommen vielleicht durch Freunde, die du gewonnen hast. Entgegengekommen durch den Jock vielleicht, dass du dort auf Jesus getroffen bist, ohne vielleicht damit vorher gerechnet zu haben. Willst du reinkommen und mitfeiern? Oder willst du lieber draußen stehen und grübeln und dich ärgern, dass andere Menschen abenteuerlichere Lebenswege haben? Willst du im Ernst den verlorenen Sohn beneiden, der erst mit viel Mühe die Kurve bekommt und der erst durch ein tiefes Tal hindurch muss? Denn so sagt das der Vater zu dem Sohn. Und auch hier der Vater zu Hannah, du bist immer bei mir. Du bist doch mein Kind und dir gehört doch alles, was ich habe. Das Dritte, was ich hier als Frage entdecke, hat Gott dein Herz je besessen? Hat Gott dein Herz je besessen? Eben wenn du das in deinem Herzen feststellst, dass du die Freude nicht teilst, dass Menschen von ihren Erfahrungen mit Jesus erzählen, wenn du die Freude nicht teilen kannst, dieses Herz dabei gar nicht gleichschlägt und du sagst, dass, da empfinde ich gar nichts bei, wenn ein Mensch von seinem Lebensweg umkehren kann und Jesus kennenlernt, dann frage ich dich, hat Gott je dein Herz besessen? Hat er dein Herz wirklich besessen? Besitzt er dein Herz? Hat er jemals von dir so freien Zugang bekommen zu deinem Herz, zu deinen Gefühlen, in dein Lebenshaus, in die verschiedenen Räume deines Lebenshauses? Hast du überhaupt schon die Freude des Vaters verspürt? Hast du das Herz Gottes schon mal schlagen gehört? Und wenn du sagst, nee, habe ich eigentlich bisher nicht so empfunden. Ich habe diese Freude empfinde ich gar nicht darüber. Auch nicht, wenn ein anderer Mensch mir berichtet davon, wie er Jesus kennengelernt hat. Dann lade ich dich ein, dass du dieses Gleichnis in Lukas 15, diese Geschichte, liest und dabei anschaust, wie Gott hier vorgestellt wird. Jesus sagt mit dieser Geschichte, schaut euch an, wie barmherzig Gott ist, wie Gottes Herz schlägt. Schaut euch das an und lasst euch anstecken von der Barmherzigkeit Gottes. die vierte Frage, die ich entdecke. Genießt du den Reichtum Gottes? Genießt du den Reichtum Gottes? Wir haben das mitbekommen, wie der Vater ganz perplex hier neben der Hanna steht und gar nicht verstehen kann, dass sie nicht in Urlaub gefahren ist. Dass sie nicht das ausgeschöpft hat, diese Möglichkeiten, die sie hatte, nicht gefeiert hat mit ihren Freunden. Nein, sie hat gearbeitet und gedacht, so muss sie ihr Leben leben. Und als Jesus diese Geschichte erzählt, da erzählt er sie für Menschen, die sehr fromm sind, die sehr religiös sind. Und ich habe mich gefragt, was bedeutete das in der Praxis für diese Menschen? Wenn Jesus ihnen förmlich sagt, dass ihr schon in Gottes Haus sein könnt, ja, das nehmt doch in Anspruch. Ihr seid immer in der Nähe Gottes. Und warum greift ihr dann sozusagen nicht zu? Und ich denke, dass es in der Praxis beispielsweise bedeutet, in einer ganz herrlichen Gelassenheit und Freiheit eines Kindes Gottes zu leben und zu wissen, ich bin nicht das, was in meinem Leben vorfällt, das hängt nicht letztlich nur von mir ab und meinen Entscheidungen und dem, dass ich das gut mache. Dazu kommt die herrliche Aussicht, keine Angst vor dem Sterben haben zu müssen. Dazu kommt die Gewissheit, dass in meinem Leben auch schwierige Dinge passieren können und dass sie Gott trotzdem in meinem Leben zum Guten bewirkt. Dazu kommt, dass ich die Kraftreserven, die Gott mir zur Verfügung stellt, ausschöpfen kann und sagen kann, ich möchte diesen Tag und diese Situation in der Kraft Gottes bewältigen. Ich bete darum. Ich nehme das für mich in Anspruch, dass Gott das für mich gibt. Und nicht zuletzt, dass ganz schlicht die Kraft des Gebets. So könnte das in der Praxis aussehen, das in Anspruch zu nehmen, was Gott bereitstehen hat. Und er sagt, du bist doch immer in meinem Haus, du hast das doch zur Verfügung, jetzt greif doch zu und nimm es dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir, sagt der Vater. Und ich finde so bezeichnend, in welcher Situation das der Vater sagt. Da steht sein älterer Sohn, biestig, verbittert, anklagend, die Arme verschränkt, enttäuscht. Und er bringt den Vater in einen inneren Konflikt. Und der Vater sagt nicht, ach, du bist sowieso ein Langeweiler. Mit dir ist ja nie viel los gewesen. Du dachtest immer, du musst arbeiten für mich. Du hast vielleicht nur gesündigt, weil dir der Mumm fehlte oder ähnliches. Nein, er sagt, wirbt um seinen Sohn, wie der Vater hier um Hanna wirbt. Du bist doch mein Sohn, meine Tochter. Du bist mein Erbe. Was mir gehört, das gehört doch automatisch auch dir. Genieße das doch, dass du Kind Gottes bist und dass du zu mir gehörst. Und die letzte Frage, die in die das hineinmündet, willst du die Freude des Vaters teilen? Willst du die Freude des Vaters teilen? Ich hatte schon gesagt, das Gleichnis endet mit einer offenen Frage. Sie wird letztlich nicht beantwortet, weil Jesus möchte, dass die, die das Gleichnis hören, diese Vergleichsgeschichte hören, sich selbst fragen, will ich die Freude des Vaters teilen, wenn Menschen zum Glauben kommen? Wenn in dieser Woche Menschen Jesus Christus kennenlernen und Jesus finden, wirst du mitfeiern oder nicht? Wenn das jemand betrifft, der dir unsympathisch ist, wirst du mitfeiern? Wenn Menschen in dieser Woche beschenkt werden von Gott und erleben ganz tolle Gebetserhörungen, wirst du mitfeiern? Oder wirst du dich ärgern, weil du vielleicht auf die gleiche Sache schon lange wartest? Wirst du die Freude des Vaters teilen oder willst du auf deine Anrechte pochen? Willst du dich benachteiligt fühlen oder willst du mitfeiern? Als ich bei der Einladeaktion, von der vorhin schon mal die Rede war, für Jesus Haus am Freitagabend am Bahnhof eine Gruppe von Leuten einlud, da fragten die mich, ob Muslime auch kommen dürfen. Habe ich gesagt, gerne. Und sie sollten auch dann schon zum Essen kommen. Und sie fragten dann so, was es zu essen gibt. konnte ich Ihnen leider noch nicht so große Auskunft zu geben. Aber an der Stelle habe ich auch gedacht, dass ihr ein bisschen nachschauen müsst, auch in eurem eigenen Herzen. Was würde das denn für euch bedeuten, wenn Leute, die euch vielleicht ganz fremd sind, mit einer ganz fremden Kultur hineinkommen, mit völlig anderen Vorstellungen, einem anderen Vokabular, wenn sie hier bei uns in die Jesus House WG hineinschauen und wenn sie teilhaben an unseren Mahlzeiten, an den Abenden? Wirst du dich mitfreuen oder wirst du denken, naja, ist auch schöner, wenn die wieder weg sind? Wirst du die Freude des Vaters teilen? Und gestern in einem Gespräch sprach ich mit jemand darüber, der mir erzählte, dass es im Moment sehr viele Iraner gibt, die zum Glauben an Jesus Christus finden. Im Iran, in ganz besonderer Art und Weise zurzeit, dass die Gemeinden, die im Untergrund sind, aufblühen und viele, viele Iraner zum Glauben an Jesus Christus finden. Und manche berichten, dass ihr wichtigstes Glaubenserlebnis eine Vision von Jesus war, der ihnen ausgerechnet in Mekka begegnete und ihnen befahl, ihm zu folgen. Und auch da die Frage, willst du mitfeiern oder willst du dich benachteiligt fühlen, weil Jesus dir so spektakulär vielleicht nie begegnen wird? Willst du die Freude des Vaters teilen? Mit dieser Frage entlässt Jesus seine Zuhörer, ich sie auch.